Vor über 2 Jahren ist unsere älteste Tochter im Urlaub tödlich verunglückt, mit ihrem Hund ertrunken in einem reißenden Bergbach. Und auf ihrem Grabstein steht: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das ist ein ganz starker Trost, das ist nicht nur ein Wort, das ist eine Realität. Und das hat uns sehr berührt eben. Ich will mich Ihnen kurz vorstellen und ich habe dazu gebeten, dass nochmal die Folie vom Anfang gezeigt wird. Denn ich fand die Folie sehr schön, auch euer Motto: mit Gott, miteinander, mutig, mitten im Leben. Das ist ein wunderbares Statement und ich möchte noch was daran erklären. Ich heiße, wie gesagt, Ernst-Gerhard Fitsch, bin Pastor im Ruhestand, lebe jetzt in Freiburg. Ich bin Pastor der EFG, das ist die richtige Reihenfolge, ja, nicht der FEG, sondern der EFG, der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde. 40 Jahre lang war ich Pastor in Berlin, in Worms und dann die letzten 20 Jahre in der Schweiz, in Bülach, bei Zürich und in St. Gallen. Und um die Verwirrung komplett zu machen, weder FEG noch EFG, sondern EGF Ernst-Gerhard Fitsch bin ich. Aber weder EGF noch FEG noch EFG ist wichtig. Es geht heute um jemand ganz anderen, der wirklich wichtig ist, und das ist Jesus. Also wie schon erwähnt, ich bin Pastor im Ruhestand, Pastor IR oder auch in Rufweite. Bin sehr glücklich, dass ich im Ruhestand nicht mehr das machen muss, was auch wichtig ist, Gremien, Vorstände, Bundesleitung und was es so alles gibt, Sitzungen. Bin froh, dass das jetzt andere machen und dass ich das machen darf, was ich von Herzen gern mache. Und das ist unter anderem das Wort Gottes zu verkündigen. Als vorhin die Kollekte durch die Reihen ging, hat meine Frau mich an eine nette Anekdote erinnert. Ein Gastprediger, wie ich es heute bin, war auch eingeladen in England in eine andere Stadt. Und um rechtzeitig zu kommen, fuhr er natürlich früh genug los und war etwa eine Stunde eher da. Er erklärte seinem Söhnchen, das mitgefahren war, die Kirche, zeigte sie ihm und dann fragt der Sohn am Ausgang: Papa, und was ist das hier? Ja, das ist der Opferkasten. Ja, was macht man denn da? Ja, da wirft man Geld rein, ein Opfer, das man Gott geben will. Ja, warum wirfst du nichts rein? Der Vater zieht das Portemonnaie raus und wirft, sagen wir es mal in deutschen Währungen, wirft einen 5-Euro-Schein rein. Nach dem Gottesdienst, als alle nach Hause gegangen waren, war nur noch der Gastprediger und der Pastor der Gemeinde anwesend. Und sie gingen zusammen auch zum Ausgang, zum Opferstock. Der Pastor sagte: Wir machen das so in unserer Gemeinde. Der Gastprediger bekommt immer, was in dem Opferkasten ist, als für seine Predigt. Und er schloss den Opferkasten auf. Und was war drin? Ein 5-Euro-Schein. Da sagt das Söhnchen: Siehst du, Papa, hättest du mir reingelegt, hättest du mir rausgekriegt. Ich denke, das hat auch was zu tun mit der Predigt, die ich heute halte. Ich lese mal den Text, aus dem das kommt, Matthäus 22, 34 bis 40. Als die Pharisäer das hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, kamen sie bei Jesus zusammen. Einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, wollte Jesus auf die Probe stellen und fragte: Lehrer, welches Gebot im Gesetz ist das größte? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Willen. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber das zweite ist genauso wichtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Diese beiden Gebote fassen alles zusammen, was das Gesetz und die Propheten von den Menschen fordern. Gottesliebe oder Nächstenliebe? Was ist größer und was ist wichtiger? Was meint ihr? Beides gleich. Bitte? Das eine geht nicht ohne das andere. Noch ein Gedanke? Vielen Dank. Lassen wir es mit diesen drei Aussagen. Das sind gute, wertvolle Gedanken. Zunächst mal, darf man überhaupt so fragen, was ist größer, was ist wichtiger? Gibt es da Abstufungen und Vorzüge? Sind nicht alle Worte und Gebote Gottes gleichgültig? Ich würde sagen, auf jeden Fall darf man, ja muss man so fragen. Denn Jesus lehnt diese Frage nicht ab, sondern er beantwortet sie. Und er hat gezeigt, worauf es vor allem ankommt, damit wir den Wald vor lauter Bäumen wiedersehen. Er hat die Zeitgenossen zum Beispiel kritisiert, die es mit dem Zehnten so genau nahmen und dabei anderes vernachlässigten. Er sagte ihnen, dass sie die Mücken aussieben und dabei Kamele verschlucken. Die Bibel hat ein Zentrum, von dem hier alles erst seinen Platz bekommt. Nicht alles ist gleich zentral und es ist wichtig, dass wir das Zentrum als das Zentrum erkennen. Martin Luther hat das beglückend gefunden und das war die Entdeckung, die für sein Leben lebensentscheidend war, nämlich das Zentrum der Bibel ist Jesus, was Christum treibet. Das ist der rote Faden. Die Bibel führt uns zum Zentrum Jesus hin und zum Kreuz. Alle Spuren in der Bibel führen hin zum Kreuz und zu Jesus. Das ist der rote Faden, der Schlüssel, auch zum Verständnis der Bibel. Ich möchte mit einem Vergleich, einem Bild beginnen. Stellt euch vor, jemand will ein Pferd besteigen und das kann schwierig sein. Er versucht es, er setzt den Fuß in den Steigbügel und versucht, das Bein drüber zu schwingen. Aber das Pferd ist zu groß, er kommt nicht drüber. Er versucht es nochmal und wieder kommt er nicht drüber. Dann sagt er sich so, jetzt klappt es aber. Und er holt Schwung und fällt auf der anderen Seite vom Pferd runter. Beim Besteigen eines Pferdes ist das vielleicht lustig und amüsant und bringt Zuschauer zum Lachen. Aber bei der Frage Gottes- oder Nächstenliebe ist das nicht harmlos. Da geschieht es nämlich oft, dass Menschen auf einer Seite vom Pferd fallen, auf dieser oder auf der anderen Seite. Die einen betonen die Liebe zu Gott besonders. Und wir müssen gar nicht an Mönche denken, die sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen hinter Klostermauern und dort geistliche Übungen pflegen. Es kann auch sein, dass sich Menschen etwa mit der Bibel und geistlichen Büchern und Predigten, heute in Podcasts und YouTubes rauf und runter, beschäftigen und ihre Erkenntnis vertiefen, dass kaum noch Raum bleibt für den Dienst an Menschen. Sie betonen so sehr das geistliche Leben, dass die Umwelt dahinter aus dem Blick gerät. Andere dagegen vertreten den Standpunkt, dass es doch letztlich auf das praktische Tun ankommt. auf das, was herauskommt, auf die Liebe und den Einsatz für den Nächsten. Bibel und Gebet, ja, mir sagte mal jemand, du, ich verstehe die Bibel nicht gut und das Bibellesen macht mir Mühe. Ich lese lieber eine gute Predigt von einem der großen Prediger, ob das Johannes Hartel, John Ortberg oder ihr könnt euch selbst aussuchen, wer für euch ein solcher Favorit ist. Da verstehe ich die Bibel besser, die erklären es mir. Ich musste daran denken, wenn zum Beispiel meine Frau verstehen will und es muss immer jemand anders mir erklären, was sie denkt und meint, ist nicht das Schlechteste, wenn ich es überhaupt versuche, da auf die Spur zu kommen. Aber was ist das? Wie der Bruder am Anfang in der Moderation sagte, wie wertvoll es ist, einen Brief zu lesen, ihn selbst zu lesen, einen Liebesbrief und auch zu verstehen suchen, was da wirklich, wo das Herz schlägt. Wie kostbar ist das? Also, ich glaube, dass in den Kirchen und Gemeinden sich oft Gruppen mehr oder weniger formieren. Wir merken es selbst oft nicht, dass die einen mehr bei dem einen Schwerpunkt sind, Beschäftigung mit geistlichen Dingen oder der praktische Einsatz. Das jeweils andere ist dann zwar durchaus vorhanden, aber man landet auf der einen Seite des Pferdes. Das ist jedenfalls eine der Möglichkeiten in dieser Frage Gottes oder Nächstenliebe. Schauen wir uns die beiden Seiten mal an. Erstens die Liebe zu Gott, Gott lieben. Gott lieben von ganzem Herzen, mit der ganzen Seele und dem ganzen Denken, also mit allen Kräften. Wie sieht das aus? Die Ehe ist ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Die Ehe ist ja in der Bibel auch ein Bild und ein Gleichnis für die Beziehung zu Gott. Gott hat sein Verhältnis zu seinem Volk und zu uns oft in diesem schönen, ja schönsten Bild dargestellt, weil Gott sich eine solche Beziehung, eine Liebesbeziehung mit uns wünscht und sucht. Und das ist die schönste Liebesbeziehung überhaupt, die es gibt. Eine Liebesbeziehung mit dem Schöpfer des Universums, mit dem Schöpfer meines Lebens, der mein Leben und das Leben der anderen und die ganze Welt kennt wie kein anderer. Mit ihm eine solche vertraute Beziehung zu haben, mit ihm das Leben zu gestalten, welche Einblicke gibt er uns? In einer Ehe kommt es vor, und ich spreche aus der Erfahrung von 52 Ehejahren. Also in einer Ehe kommt es vor, dass die Partner einander ihre Liebe mit Worten und Taten zu zeigen suchen und dabei doch an den Bedürfnissen und tiefsten Wünschen des Partners vorbeileben können. Könnt ihr das teilen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin noch lange nicht an dem Punkt, aber eins zum Beispiel habe ich erst nach Jahrzehnten gelernt, zum Beispiel was Geschenke betrifft, was meine Frau wirklich erfreut und was sie ihr noch mehr Freude bereitet, als was mir Freude macht, was sie haben sollte oder haben könnte. Warum kann es sein, dass Ehepartner an den Bedürfnissen und tiefsten Wünschen des Partners vorbeileben können oder sie nicht richtig verstehen und beantworten? Das geschieht nämlich, wenn sie sich nicht die Zeit nehmen zu solchen tiefen, schönen Gesprächen, wo man seine tiefsten Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche miteinander darüber spricht und dem Partner seine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube, das war bei den Briefen, die du von deiner Frau gelesen hast, das war der Fall. Du hast diesen Briefen eine Aufmerksamkeit geschenkt wie keiner Fernsehsendung oder was es sonst noch geben mag. Wir meinen längst zu wissen, was der Partner denkt und braucht. Und es passiert dabei nur allzu oft und leicht, dass wir unsere eigenen Wünsche und Gedanken in den anderen hineinprojizieren. Ja? Wir meinen, seine Bedürfnisse zu kennen und erfüllen doch mehr unsere eigenen. Wie kann man dem entgehen? Und all das, was ich jetzt sage, betrifft auch unser Verhältnis zu Gott. Ja, dass wir meinen, wir kennen sein Herzensanliegen. Wie können wir dem entgehen, dass wir unsere eigenen Gedanken und Wünsche und Vorstellungen in den anderen hineinlegen? Das kann nur entstehen durch tiefe Gespräche miteinander, tiefe, ehrliche Gespräche. Tiefe Gespräche zu führen und dem anderen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken, ist heute noch schwerer geworden als in früheren Zeiten. So viele Dinge und Geräte und Angebote suchen unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zeit ist heute eins der kostbarsten Güter überhaupt. Zeit füreinander zu haben, ja, sich Zeit, ja, man hat eigentlich gar keine Zeit füreinander, man muss sich Zeit nehmen füreinander. Ja, unsere Zeit wird sonst von anderem beansprucht. Zeit haben wir nicht, wenn wir sie uns nicht nehmen. Zeit füreinander nehmen, Zeit zum Gespräch, nicht nur über Sachen und Alltägliches, sondern auch über unsere tiefsten Wünsche und Gefühle. Und das alles, was ich jetzt von der Ehe gesagt habe, gilt noch mehr für die wertvollste Beziehung überhaupt, für die Beziehung zu Gott. Gebet und Lesen seines Wortes kann ein solches Gespräch sein, wo wir Gott unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und plötzlich entdecken, oh, das ist ja anders, als ich gedacht habe. Das ist für mich die Überraschung. Ich lese die Bibel seit über 50 Jahren. Ich weiß nicht, ob es mal einen Tag gegeben hat, wo ich sie nicht gelesen habe, gründlich, ganz selten. Und ich bin überrascht, wie oft meine Gedanken plötzlich auf den Kopf gestellt werden, weil ich gedacht habe zu meinen, was das bedeutet, und plötzlich leuchtet etwas Neues auf. Wir werden umso reicher beschenkt. Ein anschauliches Beispiel für diese ungeteilte Aufmerksamkeit sind für mich Maria und Martha. Ihr kennt die Geschichte. Jesus kommt zu Besuch in ein Haus in einer befreundeten Familie. Und da sind zwei Schwestern, ein Bruder. Und die Schwestern, ja, sie schätzen Jesus sehr. Und die Martha legt sich ins Zeug und macht ein Essen für Jesus und seine Begleiter nach ihrem besten Vermögen. Sie gibt sich viel, viel Mühe. Ihre Schwester Maria setzt sich mit den Gästen hin zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und der Martha läuft die Galle über in der Küche. Die sieht, die Schwester hilft ihr nicht und ich habe hier so viel zu tun. Und sie sagt, Herr, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und da sagt Jesus etwas Erstaunliches. Martha, du machst dir Sorgen und Gedanken um viele Dinge. Aber nur eins ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Und das soll ihr niemand mehr nehmen. Nun sagen manche, das liegt mir nicht, mich hinzusetzen und die Bibel zu lesen und auf die Stimme Jesu zu hören und mit ihm darüber zu reden. Ich verstehe die Bibel nicht richtig. Ich höre mir lieber eine gute Predigt an. Ich habe das eben schon mal erwähnt. Ich bin ein Mensch der Tat. Und diese Beschäftigung allein mit der Bibel, passt nicht in meinen Typus. Doch auch die dem Lesen der Bibel und dem Gebet den Vorrang geben, auch die können auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Sie halten viel von Anbetung und Lobpreis, von Gottesdienst und Hauskreis, von Post-Podcast und YouTubes rauf und runter, von besonderen Konferenzen und Pilgerorten, davon kann es gar nicht genug geben. Manche legen den Schwerpunkt auf immer intensivere Beschäftigung mit der Bibel und suchen nach immer tieferer Erkenntnis, etwa wann Jesus wiederkommt, ob vor, während oder nach der großen Trübsal. Und solche Themen packen die Menschen. Im 18. Jahrhundert etwa, oder war es im 19. Jahrhundert, war ein Baptistenpastor, also ein Pastor der heute EFG, der hat sich besonders mit Daniel und mit den Endzeitworten beschäftigt und hat Berechnungen aufgestellt und kam zu dem Ergebnis, wann Jesus wiederkomme. Es war, glaube ich, 1875. Und er legte seine Ergebnisse seiner intensiven Bibelforschung vor und die Säle füllten sich. Es kamen Tausende zusammen. Viele verkauften ihren Besitz, packten ihre Koffer, um parat zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ihr wisst, er ist nicht wiedergekommen, 1875. Er hat Buße getan darüber, dass er das überhaupt angestrengt und angestellt hat, weil Jesus doch gesagt hat, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, wann der Herr wiederkommt. Klammer auf. Diese Bibelforscher haben gesagt, ja, Zeit und Stunde, aber das Jahr. Er hat Buße getan darüber. Aber viele andere, die Adventisten sind daraus entstanden, die haben, ja, wir haben den Sabbat noch nicht gehalten und dies und jene Gebot noch nicht erfüllt, dann kommt der Herr wieder. Also manche, auch die ernsten Bibelforscher, die sich gesammelt haben, die Bibel noch gründlicher zu erforschen, daraus sind die Zeugen Jehovas entstanden. Merkt ihr, man kann auf einer Seite vom Pferd herunterfallen. Dieser Teil der Kirche gibt vermeintlich Gott den absoluten Vorrang, die Beziehung zum Nächsten, etwa zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, wird dahinter vernachlässigt. Auch die Not der Kranken und Armen, der Fremden, der Obdachlosen, der Geflüchteten, der Einsamen. Ja, eine solche Frömmigkeit kann sogar Eltern, Partner oder Kinder vernachlässigen. Jesus erwähnt solche Leute, Leute, die damals besonders intensiv Gott ihre Liebe zeigen wollten, indem sie das, was sie ihren Eltern geben sollten als Versorgung im Alter, in den Tempel gaben und Gott opferten. Und ihr wisst, was Jesus darüber gesagt hat. Das alles kann also passieren, wenn man meint, Gott zu lieben und die aus dem Auge verliert, die ihn brauchen. Schauen wir auf die andere Seite vom Pferd. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wir leben in einer Zeit, in der der Rückzug in Klöster weniger gesucht wird. Wobei übrigens auch die Entstehung der Klöster ursprünglich alles andere war als ein frommer Rückzug von der Welt. Wisst ihr, wie die Klöster entstanden sind? Die ersten Gedanken kamen auf, als das Christentum Staatsreligion wurde. Als der römische Kaiser der Kirche, die bis dahin weithin verfolgt war und einen schweren Stand hatte im Römischen Reich, aber die Kirche wuchs, das Römische Reich ging immer mehr bergab und der römische Kaiser sagte sich, gegen die Kirche können wir nicht regieren, die wird immer stärker. Aber die sind stark, die haben eine moralische Kraft. Wir machen das Christentum zur Staatsreligion, um unser Reich zu retten. Und so wurde per Dekret das Christentum zur Staatsreligion. Es wurde sogar einige Jahrzehnte später verlangt, dass alle Christen werden mussten. Bevor das war, bekam man Schwierigkeiten, wenn man Christ wurde. Es konnte einem das Leben kosten. Dann, 491, nach dem Edikt des Theodosius, bekam man Schwierigkeiten, wenn man sich nicht taufen ließ. Das war eine Katastrophe. Weil jetzt wurden nicht mehr die Christen, die es wirklich von Herzen sein wollten, sondern die, ja, die den Kopf nicht verlieren wollten. Und in dieser Zeit, manche haben das in der Kirche gefeiert, oh, jetzt ist das tausendjährige Reich angebrochen, jetzt belohnt Gott uns endlich, jetzt ist das Reich Gottes angebrochen. Aber viele Christen haben gemerkt, das ist nicht mehr die Kirche, von der Jesus gesprochen hat. Und sie gingen in die Einsamkeit, in die Wüste und schrien und flehten zu Gott. Die Wüstenväter waren die Ersten, die solche Rückzugsorte suchten. Aber nicht, um dort sich abzuspalten, sondern um für das Land und für die Kirche inständig zu Gott zu beten. Und auch die irisch-schottischen Mönche, die viele Klöster auch in Deutschland und in Europa gegründet haben, in Frankreich, das waren Leute, die haben Gott gesucht von ganzem Herzen und haben das Evangelium in der Kraft Gottes wieder nach Europa gebracht. Und es kam ein ganz neuer Wind, eine geistliche Bewegung nach Europa. Das waren Anfänge der Klöster, ganz anders, als sie später zum Teil wurden. Also, das ist heute nicht mehr unser Problem. Weithin, dass Menschen sich so zurückziehen. Nein, heute fällt die Kirche oft auf der anderen Seite vom Pferd. Heute geht es mehr um das Innerweltliche, das Horizontale, das Praktische, um ein tätiges Christentum, um Engagement für die Menschen und die Welt. Darauf kommt es doch an, oder? Kann man auch da vom Pferd fallen? Was heißt das eigentlich, den Nächsten lieben wie uns selbst? Das heißt nicht, dass wir zuerst lernen müssten, wie es manche sagen, uns selbst zu lieben. Wir müssen erst uns selbst lieben und dann können wir auch den anderen lieben wie uns selbst. Nein, dieses Wort Jesu und der Bibel geht davon aus, dass wir uns selbst lieben. Das ist normalerweise bei, würde ich sagen, 99,9% von uns der Fall. Es kommt also nicht darauf an, dass wir erst lernen müssten, uns selbst zu lieben. Natürlich, bevor wir Gott lieben lernen, ist auch die Liebe zu uns selbst krank. Auch die muss geheilt werden. Aber es kommt nicht darauf an, dass wir uns erst selbst lieben lernen müssten, sondern es kommt darauf an, dass wir den Nächsten ebenso lieben, wie wir uns selbst lieben. Und hier sagt Jesus, wie schon richtig vorhin gesagt wurde, nicht das eine ist größer und wichtiger, sondern das ist dem anderen gleich, gleich wichtig. Den Nächsten zu lieben wie uns selbst. Dass wir uns selbst lieben, zeigt sich zum Beispiel darin, dass wir für uns sorgen, dass wir uns pflegen, ernähren, uns schön kleiden, uns fit halten, uns bilden, ausstatten und danach schauen, dass unsere Bedürfnisse so gut wie möglich befriedigt werden. Und nun lenkt Jesus, wenn wir mit ihm zusammen sind, unseren Blick auf unseren Nächsten, suchen wir das Gleiche auch für unseren Nächsten, wie wir es für uns suchen. Dass wir uns pflegen, ernähren, kleiden, fit halten, bilden, ausstatten. Denk einmal daran, was für ein Geschenk es ist, dass du Gott durch Jesus kennenlernen und erfahren konntest. Dass du seine Liebe und Vergebung, seine Fürsorge und Hilfe erfahren hast. Und ich nehme an, viele von uns könnten davon erzählen, was sie alles Gutes von Jesus, von Gott empfangen haben. Den Nächsten lieben wie uns selbst heißt dann, dass wir auch das Beste daran setzen, dass unser Nächster, dass er auch erfährt, Jesus kennenlernt, ihn findet, dass wir nicht damit zufrieden sind, dass wir ihn finden durften und was wir für Gutes erfahren, sondern dass wir das auch unseren Nächsten wünschen unseren Familienangehörigen, unseren Eltern, Verwandten, Freunden, Nachbarn, unserer Stadt, in der wir leben. Und dass das unser Herzensanliegen, unser Schrei zu Gott ist. Herr, hilf uns, Wege zu finden zu den Menschen um uns her. Ich bin Radsportler gewesen früher und fahre noch immer gern Fahrrad. Heute Morgen, als wir hierher gefahren sind, habe ich ganz viele Radfahrer gesehen. Ich muss sagen, bei so einem Wetter jetzt Fahrrad fahren, das würde mir auch Freude machen. Aber ich kann euch sagen, noch viel schöner ist es, ich war so glücklich, dass ich hierher fahren konnte, um einen Gottesdienst mit euch zu feiern. Und heute überhaupt fahre ich nicht Fahrrad. Diese Zeit mit Gott zu erleben und mit so wertvollen Brüdern und Schwestern, das ist noch viel schöner, als heute mit dem Fahrrad unterwegs zu sein. Vielleicht klappt es ja morgen. Also, wenn es mir viel bedeutet, Gott durch Jesus zu kennen, dann heißt den Nächsten lieben wie mich selbst, dass ich auch möchte, dass mein Nächster das auch erfährt. Oder wir haben Brot, Kleidung und Wohnung. Wir sind dankbar dafür. Denken wir auch an die Menschen, die das zu wenig haben? Teilen wir wie die ersten Christen miteinander? Als Gott diesen ersten Christen in Jerusalem das Herz abgewann, als er sie mit seinem Geist und seiner Liebe beschenkt hat, da haben sie ihren Besitz, ja auch ihre Wohnung mit anderen geteilt, die weniger hatten. Und es ging allen gut in der Gemeinde. Die Umwelt war davon so beeindruckt, dass sie gesagt haben, wie haben die einander so lieb. Und täglich kamen Leute, die sich Jesus anschlossen und der Gemeinde. Wie wäre es, wenn wir auch miteinander teilen, weil wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst? Denken wir zum Beispiel an Alleinerziehende. Alleinerziehende haben es heute oft schwer. Wir hören davon in den Nachrichten, wie das aussehen kann. Wie wichtig ist es, dass wir als Gemeinden ein Auge, ein Herz für die Alleinerziehenden haben und ihre Last wahrzunehmen, zu sehen, wo können wir ihre Last erleichtern? Oder denken wir an eine Familie mit einem behinderten Kind. Meine Frau und ich haben gerade in dieser Woche so eine Familie besucht. In was für einem Stress stehen die? Sie haben kaum eine Stunde in der Woche, wo sie wirklich mal zum Verschnaufen kommen. Wie genial wäre es, ihnen ab und zu einmal die Kinderbetreuung für einen Abend abzunehmen, damit die Eltern wirklich einmal Zeit haben für sich. Oder denken wir an die Wohnungsnot, von der in unserer Zeit viel die Rede ist. Ich kenne jemanden, der von seinem eigenen Geld einer geflüchteten Familie hilft, die Miete für ihre Wohnung zu bezahlen, die mehr kostet, als das Amt ihnen gibt. Diese Familie mit zwei kleinen Kindern müsste raus aus ihrer Wohnung, weil der Mietpreis etwas über dem liegt, was das Amt noch bezahlt. Aber es wäre eine Katastrophe für diese Familie und sie findet keine günstige Wohnung in Freiburg. Wie schön, wenn da jemand aus der Gemeinde, der das möglich machen kann, sagt, ich zahle diese 300 Euro, damit diese Familie dort wohnen bleiben kann. Und es geht allen gut. Heute gewöhnen wir uns leicht daran, dass für alles der Staat zuständig ist. Der soll das doch machen, oder? Und da sind wir alle kräftig mit am Denken und überall wird diskutiert, in allen möglichen Fernsehsendungen, Diskussionen. Der Staat soll das machen. Hier noch ein paar Milliarden, dort noch ein paar. Aber wir wissen, dass die Mittel nicht unbegrenzt sind und dass sie bei weitem nicht ausreichen. Nein. Jesus sagte seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass das Sozialamt, dass der Staat zuständig ist, der soll diese Probleme lösen. wir können so viel tun. Und ich glaube, wenn dieser Gedanke in unserem Land um sich greifen würde, wären viele dieser Probleme gar nicht mehr so große Probleme. Wir können so viel tun, wenn wir Gott lieben und Gott unser Herz bewegt, auch unsere Nächsten zu lieben wie uns selbst. Ich liebe die Zeile in dem schönen Abendlied von Matthias Claudius, Der Mond ist aufgegangen. Da heißt es in der letzten Strophe, glaube ich, verschon uns Gott mit Strafen und lass uns ruhig schlafen und unseren kranken Nachbarn auch. Der Gedanke geht oft so durch mein Herz und unseren kranken Nachbarn auch. Wenn du Jesus kennen darfst und seine Liebe erfährst, wenn du Nahrung und Kleidung und Wohnung hast, dann wünsche ich daran erinnert zu werden und unseren kranken Nachbarn auch. Das war übrigens auch das Anliegen der Menschen der Bibel, die sich längere Zeit zum Beten und Fasten zurückgezogen haben. Daniel, er suchte Gott im Beten und Fasten, weil es ihm um die Beendigung der Gefangenschaft ging. Und er trug mit dazu bei, durch sein intensives Gebet und Fasten, dass sein Volk wieder aus der Gefangenschaft zurückkehren konnte. Das war das Geheimnis auch der ersten Christen. Sie liebten Gott von ganzem Herzen und sie liebten ihre Nächsten wie sich selbst. Beides geht nur zusammen und nur zusammen ist das gesund. Gottes oder Nächstenliebe, lasst uns nicht auf einer Seite vom Pferd fallen, sondern lasst uns mit Gottes Hilfe suchen, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Und er füllt unser Herz und lenkt unsere Augen auf unsere Mitmenschen. Und dann wird es gut. Dann wird das Leben schön.